Det sidste step på den her tur gennem Europas kulturhovedsteder. Først var det Dresden, så var det Wien, så var det Salzburg, og nu er vi altså nået til det sidste punkt på den her rundrejse, nemlig Leipzig. Og Leipzig er kendt for sin fantastiske musiske baggrund. Der findes også andre ting. Vi har også forfatterbaggrunden, vi har Schiller for eksempel, vi har Goethe. Men når vi taler om musik, så taler vi for eksempel om Mendelssohn, og så måske mere end noget andet taler vi om Bach. Johann Sebastian Bach, han blev ikke født i Leipzig. Han kommer fra en lille by, der hedder Eisenach. Og så har han haft sådan en, hvad skal vi sige, lidt urolig fortid. Han har øvet tidsmæssigt fra før Mozart. Vi er altså tilbage i 1600-tallet, slutningen af 1600-tallet, da han blev født. Han blev 65 år gammel. Og først da han var 38 år, der kommer han til Leipzig. Der bliver han ansat som organist i Thomaskirche. Der har han altså ligesom videreført sin karriere. Det er der, han har skrevet de store værker. Og Leipzig har så senere, i hvert fald mange år senere, først faktisk helt frem i 1999, der etablerede man noget, der hedder Bachfest. Der har man ligesom taget en slags faderskab over Bach, som ikke er negativt ment, fordi det betyder faktisk, at man har været i stand til at promote Bach, og det som Bach han har gjort for historien. Når vi taler om Johann Sebastian Bach, er han måske, det er der nogen, der siger, den største komponist nogensinde, på grund af det bidrag, som han har kommet med, som han har sparket ind i musikudviklingen. Og derfor er der en god grund til at lægge mærke til det. Det kan godt være, at man måske ikke lige falder for hans musik den første dag, man hører det. Men når man så begyndt at arbejde sig lidt ind i det, så begynder man at gøre det. Og det er jo netop en af årsagerne til, at man også har startet denne her Bach-fest. Som I ved, så ved jeg ikke så forfærdeligt meget om sådan nogle ting, men det er der heldigvis mange mennesker, der gør. Så jeg er gået indenfor i det, der hedder Bach-arkivet, som ligger lige ved siden af Thomaskirken, og det er ikke bare sådan et arkiv, det er ikke sådan noget gammelt noget, hvor man går rundt og finder noget i nogle kasser. Det er altså, hvor der er levende mennesker, som har taget et ansvar også omkring udviklingen af det her. Og ved siden af mig står Herrn Maul, og Herrn Maul er is promoviert, das heißt, er ist ein Doktor, und jetzt schlage ich über in Deutsch, oder mein Art von Deutsch sprechen, ich hoffe, dass ihr das versteht. Aber Herrn Maul, wenn ich hier reinkommt, dann beginnt ich zu spüren eine Seele von Bach. Das ist ein Bach-Univers. Erzähl mir ein bisschen mehr über Bach. Was ist eigentlich, ja, der Mann ist etwas, aber was ist dieses Bach?
Ja, dieses Bach ist ein, würde ich sagen, riesengroßes Phänomen. Es ist ein Mensch, der vor 300 Jahren gelebt hat, 1685 in Eisenach in Westthüringen geboren, 1750 in Leipzig gestorben. Er hat uns über 1000 Werke hinterlassen. Und das Erstaunliche ist, dass diese Werke heute, 300 Jahre später, die ganze Welt erfasst haben. Bach hat hier in Leipzig als Direktor der Kirchenmusik komponiert. In einer völlig anderen Zeit, in einer Zeit, wo, glaube ich, Glauben noch eine ganz andere Rolle spielte als heute. Aber heute hören diese Musik Menschen auf aller Welt, ganz gleich, welchen Glauben sie haben, welche Weltanschauung. Also offensichtlich hat der Bach es geschafft, mit seinen Werken eine Utopie einzulösen. Er hat es geschafft, eben eine Sprache zu finden, die Zeiten überdauert, die kulturelle Grenzen spielerisch überwindet. Und den besten Beleg dafür, den spüren wir jedes Jahr hier in Leipzig bei uns beim Bachfest im Juni. Da reisen Menschen von allen Erdteilen an. Ja, in diesem Jahr kamen sie aus 54 Ländern und sie sitzen gemeinsam in der Thomaskirche. Christen neben Atheisten, neben Buddhisten, Amerikaner neben Russen, neben Deutschen, neben Engländern, neben Australiern. Und sie alle sind vereinigt in diesem Bach. Also Bach ist, glaube ich, wirklich eine klanggewordene Utopie.
Wenn ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter von irgendwelches Grund insistiert, dass ich sollte Klavier spielen. Ich saß da und ich habe nach 9 Jahren akzeptiert, dass ich bin nicht sehr talentvoll. Das geht, aber einige von den Stücken, die ich an dieses Klavier gespielt habe, das war Bach. Ja. Ich hatte auch so ein kleines weißes Figur mit seinem Kopf. Das war merkwürdig, wenn man nur 5-6 Jahre alt war. Aber das war ganz, ganz früh in mein Leben, ein Teil von meinem Leben. Und wenn ich zurückgucke, dann erlebe ich mit Bach einen melodischen Klang. Also Kirchenmusik kann ganz beschwerlich werden, zumindest für mich. Aber der Bach ist melodisch. Ja. Ich bekomme immer ein Erlebnis, wenn ich das höre. Mhm. Ich bin froh, ich bin optimistisch, wenn ich das höre. Mhm. Und das ist wegen dieses Bach-Univers sozusagen. Mhm. Sie haben mich auch erzählt, dass zum Beispiel Publikum von anderen Genres, also Sting war hier irgendwann.
Ja, der bekannte britische Rockstar Sting ist auch einer dieser Bachianer. Wir haben uns vor gut 10 Jahren mal kennengelernt, da hatte er hier in Leipzig ein Konzert und kam dann hier in unser Bach-Museum und wollte gern von uns geführt werden. Und da hat er mir schon erzählt, dass für ihn selten ein Tag beginnt, ohne dass er früh nach dem Aufstehen zur Gitarre greift, um auf der Gitarre ein paar Sätze aus den Suiten für Cello Solo von Bach zu spielen. Und das ist für ihn wichtig, so den Tag zu beginnen. Und letztes Jahr war er als Gast hier bei uns im Bachfest, hat sich ein Konzert der Thomane angehört. Da hat er mir auch hinterher gesagt, am Bachgrab in der Thomaskirche, dass er immer in der Weihnachtszeit versucht, mal Zeit zu finden, in aller Ruhe sich eine Passion von Bach anzuhören. Und ich glaube, also ich finde das ganz interessant, wenn Sie sagen, für Sie ist Bach ein melodischer Komponist. Was ich feststelle ist, frage ich 10 Leute, warum sie Bach so lieben, bekomme ich 10 unterschiedliche Antworten. Die einen sagen mir, ja, seine Melodien sind so unglaublich, so ganz eigenartig, haben übrigens schon seine Söhne gesagt. Seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Das sind die Worte der Söhne. Andere sagen mir, was ich an Bach so spannend finde, sind die unglaublichen Harmonien, der unglaubliche harmonische Reichtum. Max Reger, großer Komponist des späten 19. Jahrhunderts, hat das auch mal betont und hat da gesagt, Bach ist Anfang und Ende aller Musik, eben weil er diese unglaublich faszinierenden harmonischen Verknüpfungen gefunden hat wie kein anderer. Andere sagen mir wiederum, ich finde den Kontrapunkt bei Bach so stark, also sozusagen das Zusammenwirken der Stimmen. Und sie bekommen ganz viele verschiedene Antworten. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass tatsächlich Bach wie kein anderer Komponist es geschafft hat. Und das ist ihm vielleicht auch, wenn sie da als junger,
nicht so talentiert,
als kleiner Junge am Klavier saßen und plötzlich feststellten, dass in so einem Klavierwerk von Bach es nicht so ist, dass man in der rechten Hand schöne Melodie spielt und in der linken Hand das einfach mit ein paar Akkorden begleitet, sondern bei Bach ist jede einzelne Stimme selbstständig. Und das ist natürlich nicht ganz leicht, weil man ja dann seinen Kopf 2 oder gar 4 teilen muss, weil man wirklich einfach unabhängig die Stimmen miteinander wirken, miteinander debattieren, diskutieren, arbeiten.
Ja, und also diese Weise, der linke Hand und der rechte Hand spielen zusammen.
Ja, aber eben müssen zugleich völlig selbstständig sein. Und deswegen kann man aber auch diese Musik, weil sie so reich ist an Struktur, auf ganz unterschiedliche Art und Weise hören. Deswegen kann ich ein Stück von Bach, nehmen wir mal aus dem wohltemperierten Klavier, so eine Fuge, die kann ich mir 10-mal anhören. Und das eine Mal versuche ich, das große Ganze zu erfassen. Das nächste Mal höre ich nur auf die zweite Stimme und entdecke völlig neue Aspekte. Das dritte Mal höre ich auf die Harmonien. Und diese Musik, die nutzt sich einfach nicht ab. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis für den unglaublichen Erfolg und die Faszination von Bachs Musik. Sie kann deshalb, weil diese musikalische Substanz so stark ist, eben auch locker arrangiert werden für alle möglichen anderen Instrumente. Also ein Klavier oder ein Orgelwerk von Bach kann man locker arrangieren für großes Orchester und es klingt genauso vollkommen.
Ja, und Sting konnte das tun.
Sting kann das auch tun. Ich kenne tatsächlich Heavy-Metal-Bands, die Bach lieben und einfach anfangen auf ihren E-Gitarren diese Präludien zu spielen und da ist wirklich dann Metallica ist dann Kuschelrock dagegen. Das ist großartig, aber es funktioniert einfach, weil die musikalische Substanz so stark ist.
Und das ist wirklich schön. Also das ist ein Welt in der Welt sozusagen.
Ja.
Und dann kann man sich jedes Jahr treffen. Also der Bach-Feier in 2025 ist im Juni, aber das ist, denke ich, das gleiche Zeit jedes Jahr.
Ja, tatsächlich, wir haben seit 1999 hier in Leipzig die Praxis, dass wir jährlich ein großes Bachfest haben. Es beginnt immer am zweiten Donnerstag im Juni bis zum Sonntag die Woche drauf. Und dann haben wir wirklich ein pickepackevolles Programm. Also nächstes Jahr haben wir in diesen 11 Tagen über 200 Veranstaltungen vom 12. bis 22. Juni. Und unser Ziel ist da immer, ein Programm zu haben, wo wirklich einerseits die ganz großen Bachinstanzen musizieren. Die berühmtesten Klavierspieler, Sir Andras Schiff wird kommen und das wohltemperierte Klavier spielen. Große Cembalisten, die großen Bach-Dirigenten, John Elliott Gardiner ist mit seinem Ensemble da, Ton Koopman, Philipp Herrewege, wie sie alle heißen. Also ein Programm wirklich, wo man die Bach-Instanzen dieser Welt bekommt, auch interessante Newcomer. Und wir locken damit normalerweise Gäste aus über 50 Ländern hierher, die bleiben auch meistens dann gleich 5, 6, 7 Tage. Und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, aber ich glaube, es stimmt. Also an diesen 11 Tagen ist Leipzig nicht nur das Zentrum des Bach-Universums, sondern ich finde auch die schönste Bach-Selbsthilfegruppe der Welt, weil hier die Stadt dann wirklich wahnsinnig voll ist. In den Kirchen, bei den Konzerten, man mindestens 10 Sprachen hört. Und es sind aber tatsächlich nicht nur die großen Konzerte in den Kirchen. Wir machen auch sehr, sehr viel Programm, wo wir versuchen, Leute auch an Bach heranzuführen. Am ersten Wochenende steht auf unserem Marktplatz immer eine große Open-Air-Bühne, die sogenannte Bach-Stage. Und da machen wir ein knallhartes Bach-Crossover-Programm. Also da können Sie von Big Bands, die sich mit Bach auseinandersetzen, auch Heavy-Metal-Bands hören. Oder nächstes Jahr haben wir sogar eine Gruppe aus der Türkei, die wird praktisch sich Bachs Passion widmen in Verbindung mit orientalischer Musik, weil sie auch so fasziniert sind von Bach. Also ein wirklich großer, breiter Kosmos, der deutlich macht, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass eben Bachs Musik tatsächlich wie kaum ein anderes Kulturprodukt der Menschheitsgeschichte es geschafft hat, tatsächlich die ganze Welt zu vereinen. Und natürlich bin ich sehr fleißig darin, weil ich selber so ein Bach-Verrückter, Bach-Bekloppter bin. Möglichst viel.
Nicht bekloppt, würde ich sagen.
Ja, das ist ja positiv notiert. Ein Bach-Verrückter bin, den Menschen den Bach noch näher zu bringen und auch all denen klar zu machen, die den Bach noch gar nicht kennen, dass sie insgeheim eigentlich die größten Bach-Fans sind.
Und wenn man ganz klein ist, 5 Jahre alt war ich das erste Mal, wo man, habe versucht, etwas zu lernen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel damals, da war da kein Backfest, aber heutzutage, 5 Jahre alt, man kommt mit seinen Eltern zum Backfeier, Backfest. Ja. Was passiert denn? Bin ich verwirrt? Sage ich, das ist langweilig? Ich vermisse mein Tablet oder was passiert? Ja. Was haben Sie getan, dafür also der Greif in die jungen Leute auch zu kriegen?
Also da haben wir viele, viele Möglichkeiten. Unter anderem haben wir eine kleine Reihe, die heißt Bach für uns. Und das ist tatsächlich eine Serie von Konzerten, die sich speziell an Kinder, Jugendliche, am Wochenende an ganze Familien richten. Selbst im Zoo kann man da Bach hören. Also in der Verbindung mit dem Blick auf die Giraffen und die Löwen wird ein Jazz-Ensemble sich mit Bach auseinandersetzen.
Und die Elefanten hat etwas gelernt?
Ja, die üben den Bach noch. Ja, ja. Mal gucken, wann die dann vielleicht eine Bachfuge tröten können. Soweit sind wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Nein, aber es gibt tatsächlich so ein Kinder- und Jugendprogramm. Wie gesagt, die Formate auch auf dem Marktplatz sind sehr schön. Wir haben am zweiten Wochenende im Bachfest an dem Samstag immer im Hauptbahnhof ein großes Mitsingen-Konzert. Da kommen dann 4.000-5.000 Leute und singen gemeinsam unter Anleitung. Und das sind auch ganz, ganz besondere Erlebnisse. Und vielleicht ein was noch, da freue ich mich wahnsinnig drauf im nächsten Jahr. Da haben wir einen Special Guest. Da weiß ich, dass schon Generationen von Konzertveranstaltern versucht haben, ihn zu bekommen. Und er hat nie zugesagt. Aber nächstes Jahr kommt er zu uns und wird 24 Mal ein Konzert geben. Das ist Bach selbst. Und zwar mit Augmented Reality arbeiten wir gerade dran. Der wird hier in unserem Sommersaal, hier im Bacharchiv auftreten. Es gibt da dieses berühmte Bachporträt, was wir alle kennen, mit dem Notenblatt in der Hand. Das hängt bei uns im Museum, das Original. Und in unserem Sommersaal können sich dann die Leute hineinsetzen, müssen diese Google-Brillen aufsetzen und plötzlich sehen sie dieses Bild an der Wand und dann passiert die große Überraschung. Plötzlich kommt der Bach aus dem Bild raus, geht direkt zum Cembalo und fängt an, eine Dreiviertelstunde lang aus seinem Leben zu erzählen, zu musizieren. Und dann ist leider irgendwann der Tagtraum vorbei und er geht ins Bild wieder hinein. Ich sitze gerade an dem Skript, versuche den Bach praktisch nur in belegten Zitaten sprechen zu lassen, aber auch sehr unterhaltsam. Und ich glaube, gerade mit solchen Formaten, die wir dann auch nicht so hochwissenschaftlich gestalten, trotzdem keinen Quatsch erzählen, aber also alles seriös machen, aber auch unterhaltsam, wollen wir es auch schaffen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ein bisschen die Schwellenangst, die mancher gegenüber Bach haben könnte, zu überwinden. Weil ich bin mir total sicher, es kann für jeden ein wahnsinnig beglückendes und heilendes Erlebnis sein, mal in Bachs Musik einzutauchen.